Schönen guten Morgen noch einmal von hier vorne aus. Meine heutige Predigt möchte ich auch mit einem Zeugnis beginnen, das ein Stück weit zu meiner Predigt passt, als Einführung zu meiner Predigt. Und zwar waren wir dieses Jahr in Norwegen im Urlaub gewesen. Und wir sind dieses Jahr wieder mal, wie so oft, nicht allein als Familie gefahren, sondern wir waren 11 Personen mit 2 Autos. Die Fahrt nach Norwegen war natürlich diesmal auch etwas länger gewesen. Wir mussten ja schon mal bis zum nördlichsten, obersten Zipfel von Dänemark erst einmal mit dem Auto fahren, laut Google Maps 10,5 Stunden Fahrzeit. Und dann noch einmal 11 Stunden mit der Fähre, bis wir eigentlich in Norwegen sind. Weil ich diese Fähre unbedingt nicht verpassen wollte, und da schon immer etwas vorsichtig bin, habe ich gesagt, unser Auto fährt 5 Stunden früher. Also, dass wir 5 Stunden inklusive Pausen, 5 Stunden Puffer auf jeden Fall dabei haben. Und da der wir sind am Freitag gefahren und wir mussten durch einen Elbtunnel fahren. Da war ich schon einmal stundenlang gestanden. Deswegen habe ich gesagt, ich fahre um 3 Uhr früh mit meinem Auto los. So haben wir es dann auch gemacht. Um 2.45 Uhr hat der Wecker geschellt. Ich habe dann alle angetrieben ohne Ende. Natürlich war meine Schwiegermutter ist auch mitgefahren. Meine Frau musste ich antreiben. Die haben ewig viel zu essen mitgenommen gehabt. Dann um 3.15 Uhr sind wir tatsächlich losgefahren. Und nach 5 Kilometern hat meine Frau schon gesagt, dass sie das ganze eingefrorene Fleisch in der Gefriertruhe vergessen hat. Und ich habe gesagt, keine Chance. Wir fahren. Norwegen ruft, wir fahren weiter. Ja, einfach weil ich wieder mal Stress gemacht habe. Um 5 Uhr früh, wir waren schon in Erfurt vorbei, nach 1,75 Stunden Fahrt, taste ich meine Hosentaschen ab und merke, dass ich meinen Geldbeutel daheim vergessen habe. Mit Visakarte, Bargeld und das Schlimmste war, der Ausweis war auch noch mit drin. Boah, habe ich mir gedacht, jetzt 1,75 Stunden heim und wieder her, dann haben wir 3,5 Stunden gebraucht. Ich hätte noch eine gute Stunde Luft, aber dann wäre ich in der Hauptverkehrszeit durch den Elbtunnel. Ich habe gesagt, keine Chance, dass wir umdrehen, wir fahren weiter. Wobei, also erst einmal gebetet auch, dass Gott irgendwie Gnade schenkt, aber mir ist es schon bewusst, dass Gott nicht jeden Mist, den wir verzapfen, einfach gerade bügelt. Und wir sind dann alle Optionen durchgegangen und auch überlegt, oder Josi hat Zugverbindungen gegoogelt, ob wir nicht zu einer großen Stadt fahren und ich mit dem ICE heimfahre, den schnell hole, weil wir haben ja noch wirklich viel Luft gehabt. Und aber alles irgendwie nichts für mich gewesen. Und der einzige Hoffnungsschimmer war für mich gewesen, also mein Nachbar, der hat einen Haustürschlüssel gehabt. Ich habe gesagt, er soll auf jeden Fall den Personalausweis fotografieren. Vielleicht kommen wir ja mit viel Gebet und gutem Willen einfach dann trotzdem durch. Wobei das natürlich in Dänemark dann oben, mussten wir durch eine Schranke, um eben auf die Fähre zu kommen, wusste man natürlich, das wird nicht ganz einfach. Und was auch noch für mich ein Hoffnungsschimmer war, mein Nachbar ist bei der Bundespolizei und hat da minimal ein wenig was zu sagen. Und ja, und den habe ich natürlich dann gleich eine WhatsApp-Nachricht gesprochen um 5 Uhr früh. Habe gesagt, er soll möglichst bald zurückrufen, weil, haben da eben die Situation beschrieben. Aber während dieser Zeit musste man natürlich dann, ich habe gewusst, das Dokument, was ich brauche, um durchzukommen, ist da hinten. Ich fahre eigentlich in die falsche Richtung, musste eigentlich im Glauben und Vertrauen weiterfahren, dass Gott irgendwie diesen Mist da ausbügelt. Und es war für mich keine schöne Zeit gewesen, weil ich einfach auch immer wieder dran gedacht habe, was ist, wenn sie mich tatsächlich nicht durchlassen, das Schiff mit allen weiterfährt und ich allein ohne Auto am nördlichsten Zipfel von Dänemark stehe und erst einmal zum Bahnhof laufen muss und dann irgendwie nachts übernachten muss auf dem Bahnhof und dann irgendwie heimkommen. Boah, das war schon für mich etwas herausfordernd gewesen. Um 7 hat er dann endlich angerufen und hat gesagt, also das mit dem Bild vom Personalausweis findet er jetzt nicht so gut, die Idee. Kennt sich auch mit dem Passwesen überhaupt nicht aus, aber er kann ja mal die Kollegen in Flensburg anrufen, weil da fahren wir ja eh vorbei. Und das war ja dann schon ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont gewesen. Und dann mussten wir halt noch einmal eine halbe Stunde warten. Nach einer halben Stunde hat er angerufen, also er hat gesagt, er hat alles geklärt da unten. Wir sollen bis spätestens 1 Uhr dort aufkreuzen und dann bekomme ich ein Reiseersatzdokument ausgestellt. Ich brauche bloß 2 aus meiner Familie dabei, die eben mit Ausweis bezeugen, dass ich da derjenige bin, der Jochen Ross bin. Und so war es dann auch gewesen. Ich bin hingefahren, die haben schon alle Bescheid gewusst. Der Polizist hat gesagt, mein Nachbar, der hat schon alles geregelt, die Wege gebahnt. Und sodass es aber schon mit Recht und Ordnung einfach aber relativ schnell durchgezogen werden kann. Und so habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit mein Reiseersatzdokument gehabt und konnte weiterfahren. Und da habe ich wieder einmal gemerkt, wie gut Gott ist, dass mein Nachbar die WhatsApp-Nachricht auch so schnell gelesen hat, machte ja auch manchmal nicht, und dass er da auch die Connections gehabt hat und die Gott einfach die Türen aufgemacht hat. Ja, warum ich die Geschichte erzähle? Weil es mir in meiner heutigen Predigt, ich bin ja da trotzdem 2 Stunden lang im Glauben und Vertrauen einfach weitergefahren, dass Gott einfach, ja, diese Entscheidung, die ich aus der Not raus getroffen habe, einfach irgendwie segnet. Und danke auf euer Wohl. Ja, und mir geht es bei meiner heutigen Predigt auch darum, um Glauben und Vertrauen. Nicht darum, dass um Glauben und Vertrauen, dass Gott irgendeine Entscheidung von uns segnet, die wir aus der Not raus getroffen haben, weil wir irgendwas versemmelt haben wie ich, sondern um Glauben und Vertrauen, dass Gott der Schöpfer und Herr dieser Welt ist, dass er heute noch genauso wirkt wie vor 2000 Jahren, dass er Gebete erhört, dass er letztendlich die Fäden in der Hand hält. Und dass uns letztendlich nichts passiert, was nicht an seinem wunderbaren Arm vorbeigeht. Amen. 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 Ja. Und eine Person in der Bibel, die auch absolutes Vertrauen und Glauben in Gott gehabt hat und da auch hier und dort eben Entscheidungen getroffen hat für Gott, die sogar lebensgefährlich waren, nicht Entscheidungen getroffen hat, weil sie auch was versemmelt hat wie ich, sondern sie hat Entscheidungen getroffen, weil sie Gott gefallen wollte, weil sie sich nicht den Maßstäben dieser Welt angleichen wollte. Und diese Person war Daniel gewesen. Ganz wirklich zufällig heute die gleiche Person wie im Trailer. War eigentlich nicht mit meiner Frau abgesprochen. Sie hat auch nicht gewusst, dass ich heute drüber predige. Ja, und dazu möchte ich jetzt erst einmal aus dem ersten Kapitel dieses Buches was vorlesen. Auszugsweise aus dem ersten Kapitel. Und ich will noch ganz kurz was zu der Situation sagen. Also es war ja so gewesen, der König Nebukadnezar hat Israel, hat Jerusalem angegriffen, hat es eingenommen, hat einen Großteil der Bevölkerung eben ins Exil verschleppt und wollte eben ein paar junge Männer von diesen verschleppten Leuten einfach an seinen Hof haben. Ja, jetzt lese ich. Danach befahl der König seinen höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Der König legte auch fest, wie viel die jungen Männer täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach 3-jähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir euretwegen den Kopf abschlagen. Das sagte Daniel zu den Palastdienern, denen der oberste Hofbeamte ihn als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide du, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkte Daniel und seine Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von der Speise des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speise der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaften und alle Schriften dieser Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Nach der Zeit der dreijährigen Ausbildung, als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit den jungen Männern, keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Mischael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Amen. Herr, ich bitte dich jetzt einfach darum, dass du diese Bibelstelle einfach segnest, dass du mich segnest, dass du die Herzen aufmachst und dass du einfach ja letztendlich durch mich sprichst. Amen. Amen. Also, wie schon gesagt, Nebukadnezar hat Jerusalem, Israel angegriffen, hat es besiegt, hat die Menschen nach Babylon verschleppt und wollte einige Menschen für seinen Dienst umerziehen und hatte unter anderem angeordnet, wie viel und was sie von der königlichen Tafel zu essen hatten. Aber Daniel hat eben beschlossen, nichts aus Glaubensgründen nichts davon zu essen und hat eben den Hofbeamten gebeten, na was anderes zu essen, zu geben. Und eigentlich hört sich ja das gar nicht so gefährlich an. Ja, sie haben ja, er hat ja gesagt, wir probieren es einfach erst einmal aus. Und ja, so gefährlich ist doch das eigentlich gar nicht. Aber wenn man näher hinschaut, ist ja schon allein die Frage, was anders machen zu wollen, als es König Nebukadnezar anordnet, lebensgefährlich gewesen. Und selbst der Hofbeamte hat ja Angst gehabt, dass er den Kopf abkauen bekommt, wenn was anders läuft, als der König es anordnet. Und in der Bibel wird ja König Nebukadnezar und seine Armee immer wieder als brutal und grausam beschrieben. Sie haben ja alles, was in ihrer Reichweite war, haben sie angegriffen und niedergemacht. Im Buch Jeremia wird Nebukadnezar als der Hammer der Erde bezeichnet, weil er alles platt gemacht hat. Er hat ja auch den Tempel in Jerusalem zerstören lassen, komplett zerstören lassen. Er hat die Söhne vom König Joachim, töten lassen vor den Augen seines Vaters und hat dann eben den König einfach blenden lassen. Es ist ja so, dass das Letzte, was du siehst, dann, dass dir das immer wieder vor Augen erscheint. Er war brutal und grausam gewesen. Und dann wird er auch noch als stolz beschrieben. War absolut von sich und seinen Entscheidungen überzeugt, hat sehr gerne geprahlt, hat da manchmal so sehr geprahlt, dass er Gott einmal so richtig krass über mehrere Jahre auch gedemütigt hat. Und so an Menschen nicht blind zu gehorchen und dann noch zu sagen, dass man sich verunreinigt, wenn man so ist wie der König, das war schon nicht ganz ungefährlich gewesen. Und ich denke, wenn König Nebukadnezar das vorzeitig erfahren hätte, wenn jemand ihn ja das eben verraten hätte, was da läuft, dann wäre das schon sehr gut möglich gewesen, dass das für alle Beteiligten einfach tödlich ausgegangen wäre, weil einfach damals ein Menschenleben nichts wert war, weil sich König Nebukadnezar vor niemanden rechtfertigen wollte. Aber trotzdem hat einfach Daniel in dieser Situation aus Glauben und Vertrauen hat er sich geoutet. Hat er gesagt, dass ihnen sein Glaube wichtiger ist und dass er deswegen sich da nicht drunter stellen wird. war sich mit Sicherheit bewusst, dass das wirklich auch schief gehen kann, dass er da wirklich in Schwierigkeiten kommen kann, aber er hat letztendlich darauf vertraut, dass Gott ihm hilft, was Gott dann letztendlich auch gemacht hat. Und sich öffentlich einfach zu Gott zu bekennen, sich zu outen und in der Öffentlichkeit einfach auch hier und da auch immer zu sagen, nein, das mache ich aus Glaubensgründen nicht mit. Das ist ja in unserer Zeit auch manchmal herausfordernd, obwohl es nicht lebensgefährlich für uns ist. Aber trotzdem tun wir uns doch da manchmal schwer, wenn wir sagen müssen oder sagen wollen, einfach, dass wir da und da nicht mitmachen aus Glaubensgründen. Und auch bei der Taufe ist es doch so, da bezeugen wir doch auch, dass Jesus unser Herr ist, dass wir mit ihm weitergehen wollen. Und deswegen ist ja das auch schon oft die erste Herausforderung, der erste Glaubensschritt in unserem Leben, wo wir da einfach Gott hinlegen müssen, damit er das segnet, damit wir das auch wirklich durchziehen. Und bei meiner Taufe war es zum Beispiel so gewesen, ich habe ja gedankliche Angriffe, habe ich eigentlich weniger gehabt, aber für mich war das große Problem, das, wo mich ein Stück weit hindern wollte, dass ich mich taufen lasse, war damals mein Toupet gewesen. Die, wo mich früher kennen, die wissen ja, dass ich früher jahrelang mit einem Toupet rumgelaufen bin. Und ich, für mich war das wirklich eine große Herausforderung. Ich habe jetzt nicht gewusst, wie ist das. Ich habe ja während der ganzen Jahre, wo ich das Teil getragen habe, ich bin ja schon kaum geschwommen, weil ich Angst gehabt habe, mich taucht jemand ab, und ich bin nie getaucht, weil das wäre ja für mich der Worst Case gewesen, weil ich Angst gehabt hätte, es merkt einer. Das war für mich eben die große Angst, wenn jemand merkt, dass ich so ein Teil aufhab. Das wollte ich nicht. Und wenn das verrutscht wäre oder wenn es schlimmstenfalls sogar im Wasser geschwommen wäre. Wolfgang Berger hat damals ohne Rücksicht auf Verluste immer runtergetaucht, ohne Rücksicht auf Frisur, weil es ja auch im Großen und Ganzen egal war. Aber für mich war das wirklich ein Problem gewesen. Und dann war das zweite Problem gewesen, wo föhne ich meine Haare? Ja, wir waren damals nicht so privilegiert in unserer Gemeinde. Der ganze untere Bereich hier war Hausmeisterwohnung gewesen. Und das Bad unten hat zum Hausmeister gehört. Wir waren 6 Täuflinge. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir waren 4 Männer und 2 Frauen. Und es wurde mir damals so gesagt, die Männer tun sich in dem Raum da umziehen und föhnen und die Frauen in einen anderen Raum. Und ich habe eigentlich damals immer ein Bad für mich allein gebraucht. Ich war schlimmer wie eine Frau gewesen. Ja, ihr könnt da wirklich, meine Frau denkt da mit Horror noch drüber nach. Ich habe einen großen Spiegel gebraucht, habe noch mit einem kleinen Spiegel mich immer von hinten betrachtet. Und das war wirklich für mich ein Problem gewesen. Wo föhne ich meine Haare? Ja. Und ich habe dann eigentlich keine Lösung gehabt, aber ich habe dann einfach Gott vertraut. Ich habe gesagt, ich lasse mich trotz allem taufen und vertraue darauf, dass er einfach seine Hand drüber hält und dass es irgendwie macht. Und Gott, ja, ist treu, also es ist weder verrutscht, es ist weder rumgeschwommen, es hat auch meines Erachtens keiner gemerkt. Und dann ist auch noch der Hausmeister, der Herbert Borg, damals zu mir gekommen, hat gefragt, willst du dich in meinen Bad die Haare föhnen? Und das war für mich so eine Gebetserhörung gewesen. Er hätte ja auch die Frauen fragen können, er hat mich gefragt. Und mir war es dann auch egal, wo die Frauen ihre Haare föhnen. Ich habe das Bad für mich allein gehabt und ja. Ja, Halleluja. An diesem Tag habe ich wirklich auch Gottes Handeln in meinem Leben gespürt und muss aber auch dazu sagen, nur wer Glaubensschritte wagt, nur derjenige, wo sich aufs Glatteis wagt und sagt, Herr, du musst es machen, wird auch verstärkt Gottes Handeln in seinem Leben erleben und wird auch dadurch wachsen. Es ist letztendlich so, wer sich nichts getraut, wird da auch nicht verstärkt Gottes Wirken erleben. Ja, und im Psalm 37, Vers 5 steht ja auch, befiehl den Herrn deine Wege, so wird er es, und hoffe auf ihn, so wird er es wohl machen. Befiehl den Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, so wird er es wohl machen. Und noch einmal, Wer nicht Glaubensschritte geht, wer nicht sein Leben in Gottes Hand legt, der wird es nicht so stark spüren, seine Kraft, wie jemand anders. Und wenn ich noch einmal zu Daniel komme. Er hat ja zum einen, wie ich gerade gesagt habe, im Glauben und Vertrauen sich zu seinem Gott bekannt. Und weiterhin hat er auch im Glauben und Vertrauen, dass Gott ihm hilft, hat er sich einfach getraut, ja, auch dem, was der König angeordnet hat, zu widersprechen. Es anders zu machen, als der König es angeordnet oder sogar befohlen hat. Und er hat ja noch, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch noch gesagt damit, dass das, was der König isst, unrein ist. Und es war ja letztendlich eine Beleidigung für den König gewesen. Und ich glaube, das hat er sich alles nur getraut, weil er einfach geglaubt und vertraut hat, dass Gott mächtiger und stärker ist als König Nebukadnezar. Er hat zwar gewusst, ja, Gott hat zugelassen, dass er in Nebukadnezars Hand ist. Aber er hat doch gewusst, dass Gott letztendlich die Fäden in der Hand hält und dass ihm persönlich nichts passieren kann, was nicht Gott zulässt. Und zu dem Punkt möchte ich auch eine ganz kurze Geschichte aus den Anfängen meines Glaubenslebens erzählen. Da wo ich auch aus Glauben eine Entscheidung getroffen habe, ja, aus Glauben, dass Gott mächtiger ist als der Feind, habe ich eine Entscheidung getroffen, die für mich persönlich wirklich wichtig war und ein Stück weit lebensverändernd war. Und ich will die nur ganz kurz erzählen, weil ich sie schon mal erzählt habe, aber es war ja damals so gewesen, ich war zu Beginn in meiner Jugendzeit und auch später extrem abergläubisch gewesen. Und dieser Aberglaube hat sich bei mir so, der Aberglaube war ein Stück weit auch in unserer Familie gewesen. Und dieser Aberglaube hat sich so ausgewirkt, dass ich eben manche Tätigkeiten nur zu gewissen Tageszeiten machen konnte, dass ich nicht überall drauftreten durfte, dass ich, wenn ich irgendwo hingefahren oder hingelaufen bin, dass ich da nur gewisse Strecken fahren durfte. Und das waren ganz viele Dinge, es sind jetzt nur ein paar Beispiele, ganz viele Bereiche gewesen, wo das reingewirkt hat. Und dieser Aberglaube hat meinen Tagesablauf ein Stück weit, je nachdem, manchmal war es schlimmer, manchmal nicht so schlimm, eben beeinflusst. Und ich habe das immer nur gemacht, weil ich Angst gehabt habe, dass wenn ich das nicht mache, dass der Feind mir oder meiner Familie was Böses antut. Das war ja alles nur aus Angst gewesen. Und dann bin ich ja zum Glauben gekommen und es waren eigentlich maßgeblich zwei Gespräche gewesen. Eins mit dem Hauskreisleiter, eins mit dem Pastor Wolfgang Berger. Und sie haben beide zu mir gesagt, dass ich jetzt Kind Gottes bin. Dass Jesus den Feind besiegt hat, dass der Feind kein Anrecht mehr auf mir hat. Und dass ich das einfach ja, nur glauben muss. Dass Gott nichts zulässt in mein Leben, was mir extrem schadet. Und der Wolfgang Berger hat zu mir gesagt, und wenn tatsächlich einmal Zweifel kommen und der Feind da wieder irgendwie Zweifel senden will, dann machst du einfach diese Handbewegung und sagst zum Feind hinweg in Jesus Namen, du bist besiegt, Jesus ist der Sieger. Und eigentlich ganz einfach. Und ich habe das gemacht und ab diesem Zeitpunkt war ich bis heute absolut frei von diesen ja, Zwangshandlungen und den damit verbundenen Ängsten gewesen. Eigentlich ganz einfach, eigentlich muss man nur einfach glauben und vertrauen. Und in der Bibel steht immer wieder, dass Gott uns beistehen möchte. Römer 8, 31, da steht ja, Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Oder in 2. Thessalonicher 3, Vers 3, da steht, aber Gott ist treu, der euch stärken möchte und euch vor Bösen bewahren wird. Und das sind nur zwei Zusagen von ganz vielen, wo wir uns drauf stellen können, wo wir einfach glauben und vertrauen können. Und im Wesentlichen ist es heute mir bei meiner Botschaft gegangen, einfach uns alle im Glauben und Vertrauen an Gott, auf Gottes Macht einfach wieder neu zu stärken. Dass wir uns Daniel als Vorbild nehmen. Und diese Geschichte, die ich bei Daniel vorgelesen habe, das war ja nur die erste Geschichte von seinem Leben gewesen. Er hat ja dann später noch viel krassere Entscheidungen getroffen, wo er direkt zum König gesagt hat, nein, das mache ich nicht mit, was du von mir erwartest. Und selbst unter Todesandrohung hat er den König extrem verärgert und hat aber trotzdem gesagt, nein, das mache ich nicht, weil er einfach geglaubt und vertraut hat, dass Gott ihm hilft und es Gott auch gemacht hat. Und ich will uns alle einfach durch diese Predigt ermutigen, dass wir einfach im Glauben wieder unseren Glauben an Gott vor anderen bezeugen. Dass wir uns outen, dass wir aus Glauben an Gott wieder zu anderen sagen, einfach nein, das machen wir nicht mit. Dass wir uns abgrenzen wollen von dieser Welt und einfach nur das machen, was wir mit unserem Gewissen vor Gott einfach vereinbaren können. Und dass wir einfach auch glauben, dass Jesus den Feind besiegt hat. Dass wir das nicht nur sagen, sondern dass wir es tatsächlich glauben, dass der Feind besiegt ist. Und wenn Jesus für uns ist, wer kann gegen uns sein? Könnt ihr da Amen dazu sagen? Amen. Und wir haben jetzt noch eine kurze Lobpreiszeit. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Und wer einfach im Glauben und Vertrauen da einfach ein Stück weit auch an Schaden erlitten hat, wo einfach denkt, auch ich brauche wieder neuen Glauben, neues Vertrauen. Ich sage euch eins. Uns als Vorstand geht es manchmal auch so, dass unser Glaube auch erschüttert wird. Dass man manchmal Menschen einfach Dinge, kostbare Dinge anvertraut oder kostbare Menschen anvertraut und die Menschen einfach das Kostbare mit Füßen treten. Und ich bin manchmal auch enttäuscht und komme manchmal in mein Leben auch ins Wanken. Ich sag's euch, wie es ist. Manchmal verstehe ich Gott auch nicht, warum er das zulässt. Aber solche Geschichten wie die von Daniel helfen mir ein Stück weit. Aber mir hilft in erster Linie das, was ich persönlich selbst mit Gott erlebt habe. Die Situation, wo ich Gott erlebt habe, die helfen mir da einfach am allermeisten, meinen Glauben zu bewahren. Und das wünsche ich euch einfach alle, dass ihr starke Dinge mit Gott erlebt, aber dazu muss man letztendlich auch Glaubensschritte gehen. Und noch einmal, wer jetzt, wenn wir jetzt einfach die ein, zwei Lieder spielen, ihr könnt gerne am Platz für euch beten, für euch selbst beten, für neuen Glauben, für neues Vertrauen in Gott, aber wer möchte, kann auch nach vorne kommen, wir segnen euch gerne, aber es ist kein Zwang, es ist vollkommen freiwillig, ihr könnt auch gerne am Platz für euch selber beten. Amen.